Rechtfertigung aus Glauben. Ich lese uns dazu aus Römer 5, den ersten Vers. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. In diesem Vers wird uns gesagt, was das Ziel ist, Frieden mit Gott. Und wie wir ihn finden können, Rechtfertigung aus Glauben. Viele Menschen sehen gar nicht einmal das Ziel. Sie wissen nicht, dass sie unter dem Zorn Gottes stehen, wissen darum nicht, dass sie Frieden mit Gott brauchen. Frieden mit Gott ist der Allerwichtigste. Und weil sie das Ziel nicht kennen, haben sie auch kein Verständnis für den Weg. Rechtfertigung aus Glauben. Dieser Begriff wird uns in den ersten 8 Kapiteln des Römerbriefes sehr deutlich erklärt. Zunächst wird uns gesagt, dass Gottes Zorn vom Himmel her geoffenbart wird. Das ist ein schrecklicher Ausspruch. Gottes Zorn. Der Zorn irgendeines anderen hat nie die Bedeutung wie der Zorn Gottes. Denn dem kann man nicht ausweichen. Und dann wird uns im 3. Kapitel gesagt, warum Gott zürnt. Gott zürnt, weil wir Menschen Sünder sind. Und im 1. Kapitel wird uns noch gesagt, weil wir Gott weder als Gott verherrlichen, noch ihm danken. Das ist die Situation. Der Mensch, der Gott anbeten und ihm danken sollte, fragt nicht nach Gott. Und da bietet ihm Gott die Möglichkeit, gerecht zu werden, Rechtfertigung aus Glauben. Da sind zwei Parteien, Gott und der Mensch. Gott, der Schöpfer, der Mensch, das Geschöpf. Gott, der Allmächtige, der Mensch, der kleine Abhängige. Und es geht darum, dass der Mensch wieder in Ordnung kommt mit Gott. Dem Gedanken weichen viele Menschen auf jede mögliche Art aus. Und einer der Versuche auszuweichen ist immer der, dass sie sagen, da ist überhaupt kein Gott. Früher war es selbstverständlich, dass Gott da war. Man sagte sich immer, er muss ja da sein. Woher soll sonst alles kommen? Und heute pflegt man zu sagen, alles ist von selbst entstanden. Ich will auch heute nur einmal auf die Frage eingehen, indem ich an einem Beispiel aus dem Leben zeige, wie wunderbar die Schöpfung Gottes ist. Ich will etwas über das Leben sagen und da über einen besonderen Bereich, über die Fortpflanzung. Zur Fortpflanzung ist eine Information erforderlich. Überlegen wir doch einmal, wenn zwei Schwäne sich begatten am Rande eines Sees und oben auf dem Berg zwei Falken. Bei den Schwänen gibt es einen Schwan und bei den Falken gibt es einen Falken. Das ist genau festgelegt. Und das geht immer so. Aber warum? Weil in dem Samenfaden des Falken die Information steckt, die einen Falken erzeugt. Und bei dem Schwan die Information, der einen Schwan erzeugt. Nun habe ich einmal gelesen, wie viel Information im männlichen Samenfaden steht. Da werden Sie aber staunen. Obwohl der nur ein Bruchteil von einem Millimeter ist, ist darin so viel Information auf eine ganz, ich würde sagen, raffinierte Weise gespeichert, dass wenn man die in unserer Sprache schreiben und drucken wollte, dann füllte das 1000 Bände zu 1000 Seiten. Wenn ich jetzt einen Band zu 1000 Seiten mit 3 Zentimeter ansetze, dann ist das nicht viel. Dann sind 1000 Bände zu 1000 Seiten 30 Meter. Das wäre also 2,5 Mal durch das Zelt, stände Buch an Buch. Und das ist alle in den winzig kleinen Faden hineingepackt. Und daher kommt es, dass nicht nur immer wieder ein Mensch geboren wird, nicht mal zufällig ein Affe, sondern dass der Mensch meist sogar eine ganz große Ähnlichkeit mit seinen Eltern hat. Das ist nicht zufällig. Das hat Gott so gefügt. Und nun sagt uns die Bibel, dass dieser Gott heilig ist. Jetzt mögen Sie sagen, das hast du uns schon oft genug gesagt. Oft habe ich es gesagt, ob genug. Das ist noch eine andere Frage. Ob wir wirklich durchdrungen sind von der Tatsache, dass der Herrscher heilig ist. In Jesaja 6 wird uns gesagt, dass der Thron Gottes umgeben ist von Engeln, die Seraphim heißen. Seraphim heißt die vor Heiligkeit Brennenden. Und die vor Heiligkeit Brennenden, die haben 6 Flügel. Und doch verdecken sie mit 2 ihre Füße, mit 2 ihr Angesicht und fliegen mit 2. Die wagen nicht, den heiligen Gott anzuschauen. Die Bibel sagt von Gott, wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit? Und Jesaja sagt von Gott, er, dessen Name der Heilige ist. Und nun stehen sie sich gegenüber. Gott, der Heilige, und der Mensch. Und der Mensch ist ein Sünder. Wenn jemand das wissen will, kann er schauen, wohin er will. Er stellt es immer wieder fest. Wir können in die Geschichte schauen, wir können in die Zeitung sehen, wir können in unser Herz sehen. Die Geschichte zeigt uns das Tun der Menschen durch die Jahrtausende. Die Zeitung zeigt es uns von Tag zu Tag. Es hat mal jemand gesagt, die Zeitungen sind die Sekundenzeiger der Geschichte. Und das eigene Herz zeigt, dass wir keine Ausnahme machen. Was haben wir denn in der Schule gelernt, wenn wir Geschichte lernten? Soweit ich mich erinnern kann, ging das immer von einem Krieg zum anderen. Das war die Hauptsache. Zwischendurch war ein Friedensschluss, ja. Sonst konnte der Nächste ja nicht anfangen. Die ganze Geschichte besteht aus Krieg, Verwüstung, Ausbeutung. Wenn wir die Zeitung sehen, ja, da finden wir doch ähnliche Dinge. Verbrechen und rücksichtsloser Kampf des einen gegen den anderen. Und wenn wir in unser eigenes Herz sehen, wenn jemand noch etwas Ehrlichkeit hat und etwas objektive Schau, dann muss er zugeben, mit mir ist nicht besser. Ich bin ein richtiger Mensch. Auch in meinem Herzen wohnt Schmutz, wohnt Ichsucht, wohnt Rücksichtslosigkeit. Und der Mensch und Gott, die sind so weit auseinander, dass viele Menschen nur einen Wunsch haben. Es möchte doch keinen Gott geben. Und dann behaupten sie auch oft, es gäbe keinen. Da ist zum Beispiel der französische Philosoph Sartre. Er lebt nicht mehr. War aber ein recht bekannter Mann. Der hat den Satz gesprochen, wenn es einen Gott gäbe, müssten wir ihn abschaffen, denn dann wären wir nicht frei. Ich frage mich, ob jemand mit so viel Tinte, wie er dazu gebraucht hat, etwas Dümmeres schreiben kann. Ich glaube nicht. Denn wenn es einen Gott gibt, ja, dann kann man ihn doch nicht abschaffen, dann ist er ja da. Und wenn es einen Gott gibt, dann gibt es ja nur eine Folge, da muss ich ihn achten, anbeten, ihm gehorchen. Abschaffen kann ich ihn nie und nimmer. Aber aus dem Satz kommt der Wunsch hervor, wenn er doch nicht da wäre. Und nun müssen wir eins wissen. Wir müssen mit Gott ins Reine kommen. Wir haben keine andere Wahl. In Hebräer 9, Vers 27 lesen wir ein außerordentlich wichtiges Wort über unsere Zukunft. Und wenn ich ein Wort jedem ins Herz brennen könnte, die da alle draußen rumlaufen, wäre es das. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben danach aber das Gericht. Und aus der Formulierung geht hervor, so sicher wie das Sterben, so sicher das Gericht. Und es ist doch keiner in diesem Zelt, der mit der kuriosen Idee herumläuft, er brauchte nicht zu sterben. Wir wissen doch, dass wir sterben müssen. Und so sicher das Gericht. Vom Tod trennt uns nur die Zeit. Eine ganz schlimme Sache, wenn uns von etwas Bösem nur die Zeit trennt. Dann ist es doch gar nicht wichtig, ob mich 5 oder 20 oder 50 Jahre trennen. Die gehen alle vorbei. Und dann stehe ich da und dann kommt das Gericht. Gott hat das immer wieder betont. In der Apostelgeschichte lesen wir, was die Apostel den Menschen gesagt haben. Heute gibt es ja sehr viele Evangelisationen. In Deutschland sind allein 30 Zelte, etwa wie dieses, die meisten größer, unterwegs, um den Menschen das Evangelium zu sagen. Dann gibt es Missionswerke, großer Menge. Traktate werden in riesigen Mengen gedruckt. Aber wenn einer wissen will, wie es wirklich gesagt werden muss, der ist gut beraten, wenn er sich an die Apostel hält. Und die Apostel haben immer das Gericht betont. Zum Beispiel Petrus, wie er bei dem Hauptmann Cornelius war. Er hat ihm gesagt, Gott hat uns befohlen, dem Volk zu sagen und ernstlich zu bezeugen, dass Jesus der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und der Toten ist. Gott will, dass wir das wissen. Und wir müssen das wissen. Denn dem Gericht gehen wir entgegen. Es ist schon schlimm genug, wenn jemand dem Gericht entgegengeht. Aber noch viel schlimmer, wenn er es nicht weiß, dann kann er es ja nicht abwenden. Gott wird richten, weil er gerecht ist. Er muss das einfach. Er hat das Wissen, er hat die Macht und da kann er gar nicht anders als richten. Wie wollen wir Menschen das Problem lösen? Viele sind der Auffassung, wir Menschen könnten im Laufe der Zeit besser werden, könnten gute Werke tun. Da gibt es die kuriosesten Ansichten. Aus dem Osten kommt die Ansicht, und heute meinen viele, das wäre eine gute Sache, wir Menschen kämen immer wieder auf diese Erde. Man nennt das ja Reinkarnation, wieder ins Fleisch kommen. Da ist also einer vor vielleicht 20 Jahren gestorben, jetzt wird er wieder geboren, durchläuft nur einmal die Sache, wenn er stirbt, kommt er nochmal dran. Und so soll er auf allmählich dahin kommen, dass er Gott gefällt. Die kommen mir alle stumpfsinnig vor. Merken die denn nicht, wenn das wirklich der Weg wäre, dass das Verfahren nicht klappt? Dann müssten wir doch schon eine ganze Menge haben, die in der obersten Klasse wären, die allmählich Idealmenschen wären, die jetzt so weit wären, dass sie in den Himmel gehen könnten aus eigener Gerechtigkeit. Ich treffe so Leute nie. Ich treffe immer nur die ganz normalen Bürger, die, wenn sie Gelegenheit haben, versuchen, mich übers Ohr zu hauen. Diese Idealleute, die vielleicht schon zum 10. Mal auf der Erde waren, die findet man nicht. In der Schule, da hat man das. Da kennt der kleine Junge von 10 Jahren, der sagt, ich muss noch 9 Jahre durchlaufen. Da sagt er, oh, die in der obersten Klasse, die sind schon allmählich so weit. Aber hier auf der Erde, wo ist denn da einer weitergekommen? Dann hatten wir da vor 200 Jahren einen Philosophen, der sehr bekannt wurde. Er hieß Jean-Jacques Rousseau. Und er schrieb ein Buch über die Erziehung. Und er stellte kühne Behauptungen auf. Und erstaunlicherweise nahm man ihm die ab. Er hat also gesagt, wenn wir Menschen unter ordentlichen, angenehmen Verhältnissen aufwüchsen, nicht so primitiv, im Hof, beim kalten Wasser waschen und sowas alles, dann würden wir uns auch ordentlich benehmen. Und vor allen Dingen, wenn wir eine gute Bildung hätten. Nun bin ich überzeugt, dass der Durchschnittsmensch in unserem Lande eine bessere Bildung hat, als Rousseau sich je in der Theorie gedacht hat. Und dass er auch besser und angenehmer wohnt. So weit hat Rousseau gar nicht gedacht am fließend Wasser, das noch dazu warm aus der Wand kommt. Und wie sieht's aus? Gerade unter den besseren Schichten, gibt's eine ganze Menge Kriminelle. Da hat sich absolut nichts gebessert. Und Rousseau, das muss auch einmal gesagt werden, der Mann, der ganz Europa beibringen wollte, wie man die Kinder erzieht, war ein reiner Theoretiker. Er hat nämlich 5 Kinder gehabt, jawohl, von einer Bauernmagd. Und er hat sie alle 5 nacheinander ins Findelhaus gebracht. Und dann große Klappe, aber allgemein anerkannt. Das ist das Tolle. Haben wir in der Schule von gelernt und von gelesen. Nun ist da Goethe. Hat den schönen Satz gesprochen, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Wie war es denn mit ihm selber? Er war doch selber am Ende. Ich las einmal in einer Biografie über die großen Deutschen, den Artikel über Goethe, da wurde gesagt, auf moralischem Gebiete sei er so verwerflich gewesen, dass man ihn geradezu eine Sumpfblume nennen könnte. Und der will die anderen erlösen. Nein, bei uns kommt es höchstens zu den guten Ansätzen, weiter nicht. Als wir zur Schule gingen, da haben wir gelernt, Friedrich II. Hätte die Folter abgeschafft. Ich fand das großartig damals, finde ich auch heute noch. Aber das war doch die Ausnahme. Heute wird mehr gefoltert denn je zuvor. Wir Menschen sind und bleiben Wesen, die das Gute nicht tun, sondern die in ihrer Ich-Sucht nur sich selbst suchen. Und wir können aus eigener Kraft nie vor Gott gerecht werden. Wir sind angewiesen auf Rechtfertigung aus Glauben. Die Bibel sagt ganz klar, aus Gesetzeswerken wird kein Mensch vor Gott gerecht. Nun kommt der zweite Gedanke. Der erste war, ich muss gute Werke tun. Der zweite, Gott könnte sich da umstellen. Das ist demokratisches Denken. Weil im demokratischen Denken hat immer die Menge recht. Und da müssen sich die Gerichte und die Gesetze richten. Das geht bis in die Schulen. Wenn alle Schüler eine 5 schreiben, dann waren die nicht dumm, dann sind sie auf einmal alle wieder gut und der Lehrer hat eine zu schwere Arbeit gegeben. Man richtet sich immer nach der Menge. Und dann meint man natürlich, das müsste Gott jetzt auch machen. Und er sollte seine Forderungen etwas herabsetzen. Und dann würde sich herausstellen, dass wir auch wieder brauchbar sind. Und da hören wir aus der Bibel, dass Gott sich nicht ändert. Er denkt nicht daran. Jakobus sagt, bei Gott ist auch nicht der Schatten eines Wandels. Und von Jesus Christus wird uns gesagt, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und wir können froh sein, dass Gott auf seinem Niveau bleibt, dass er nicht zu uns herabkommt, dass er auf seinem Niveau bleibt und versucht, uns zu sich heraufzuziehen. Das ist seine Lösung. Und davon wird er nie abgehen. Die Bibel sagt uns von Gott, Gott ist Licht. Und es ist gar keine Finsternis in ihm. Er ist ein so vollkommenes Wesen, dass er gar nicht daran denkt, sich zu ändern. Und doch hat er einen Weg gefunden für uns. Und das ist das Großartige. Der Weg, den Gott gesucht hat, der war für ihn außerordentlich schwer. Er hat die ganze Last getragen. Gott beanspruchte, der Einzige zu sein, der fähig ist, zu herrschen, zu regieren. Und wenn wir es einmal beobachten, fast alle Herrscher regieren auf Kosten ihrer Untertanen. Mehr oder weniger rabiat. Es gibt in Afrika Herrscher, die mehr als die ganze Unterstützung, die europäische Staaten ihnen zahlen, auf ein Privatkonto in die Schweiz geschafft haben. Das gibt's bei uns in Deutschland nicht, Gott sei Dank. Aber mehr oder weniger regieren sie alle auf Kosten ihrer Untertanen. Und die einzige Ausnahme ist Gott. Er hat in seinem Sohn die Schuld seiner Untertanen selbst bezahlt. Und darum ist er der Einzige, der berechtigt ist zu herrschen. Wir Menschen stehen Gott sehr nah. Manchmal wird darüber gelächelt, wenn gesagt wird, wir wären die Krone der Schöpfung, aber wir Menschen sind die Krone der Schöpfung. Und das Wort, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, das stimmt bis ins Letzte. Und ich will dazu einiges sagen. Der Mensch hat Verstand. Darin unterscheidet er sich von allen Tieren. Es gibt Tiere, die Dinge tun, die ganz erstaunlich sind. Zum Beispiel die Bienen. Die bauen eine Wabe. Da hat man festgestellt, unter Ausnutzung des Materials, möglichst wenig Material, möglichst großer Raum, möglichst große Festigkeit. Die haben das absolute Optimum erreicht. Mathematiker haben es nachgerechnet, lässt sich nicht besser machen. Aber, obwohl die Biene das schon ein paar tausend Jahre eher wusste, als wir das nachrechnen konnten, die Biene macht keinen Fortschritt. Ein anderes Beispiel. Die Fledermaus fliegt mit Radar. Das hat sie schon Jahrtausende getan, ehe Radar erfunden wurde. Nur die Fledermaus weiß nicht, dass sie Radar hat. Gott hat ihr das eingebaut und sie fliegt daher. Der Mensch kann Fortschritt machen. Kein Tier kann Fortschritt machen. Fertig dahingesetzt. Und so läuft's ab. Und der Mensch hat die Fähigkeit zu planen, Fortschritt zu machen, sich zu entwickeln. Weiter. Gott hat uns Menschen die Sprache gegeben. Das ist etwas ganz Herrliches. Die Sprache erleichtert nicht nur das Denken, sie macht es in etwa das Denken in der jetzigen Präzision überhaupt erst möglich. Und durch die Sprache hat Gott Verbindung zu uns aufgenommen. Können wir Verbindung untereinander aufnehmen? Verbindung aufnehmen zu Gott. Gott hat uns Menschen Rechtsempfinden gegeben. Hat kein Tier. Wir wissen zu unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Gut und Böse. Gott hat uns das Gewissen gegeben. Wir sind Menschen Wesen auf einer ganz anderen Stufe als alle, die da sonst herumlaufen. Wenn die uns auch körperlich überlegen sind, wir sind Wesen geschaffen für die Verbindung mit Gott. Und dann hat Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt. So steht es ausdrücklich in der Bibel. Wir Menschen haben den Begriff von Ewigkeit. Wir fragen nach unserem Ursprung. Wir fragen nach unserer Zukunft. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Und nun kommt die Tragödie. Wir gehen hier auf der Erde weit unter Preis ab. Die meisten Menschen fühlen tatsächlich ein Leben, als ob sie unfähig wären, eine Verbindung zu Gott aufzunehmen. Und darum gibt es so viele erbärmliche Dinge auf unserer Erde. Und darum gibt es ganz selten einen, der glücklich ist. Selbst die erfolgreichsten Künstler, die wissen mit ihrem Leben nichts anzufangen. Da war zum Beispiel Hemingway, ein Schriftsteller, damals so beliebt, dass die Verlage ihm im Voraus, ehe er überhaupt etwas schrieb, seine Manuskripte abkauften und bezahlten pro Wort mit so und so viel Dollar. Und dieser Mann, der Weltruhm genoss, steinreich war, der 4 teure Landsitze hatte, der hat im Alter von 62 sein Jagdgewehr in den Mund genommen und abgedrückt. Und vorher hatte er geklagt, nirgends Heimat. Jawohl, Heimat finden wir Menschen nur bei Gott. Eine andere Möglichkeit ist nicht da. Aber von Gott trennt uns die Sünde. Wie können wir vor Gott gerecht werden? Gottes Weg, Rechtfertigung aus Glauben. Wir müssen wissen, Gott hasst die Sünde und Gott hasst sogar den Sünder. Weil viele das nicht wissen, will ich es vorlesen. Steht im Psalm 11, Vers 5. Der Herr prüft den Gerechten und den Gesetzlosen und den, der Gewalttat liebt, hasst seine Seele. Und wir, die wir so weit vom Weg Gott weg sind, wir müssen einen Weg finden, zu ihm zu kommen. Da bieten sich immer welche an, die uns sagen, sie führten uns zu Gott. Das sind zunächst all die christlichen Gemeinden und Kirchen, soweit sie sich nicht auf Jesus Christus selbst berufen. Er und er allein ist der Weg zu Gott. Es gibt keine selig machende Kirche. Aber da stehen sie alle, du musst zu uns gehören, du musst von unserem Apostel versiegelt worden sein, du musst bei uns getauft sein. Jeder sagt, wir bringen es dir, und die alle belügen die Menschen und ihre Anhänger. Dann sind da einige, die wollen es mit den Geheimnissen kriegen. Das ist ja bei allen Religionen anderer Völker. Ich weiß nicht, ob Ihnen schon mal aufgefallen ist, wie offen wir Christen sind. Wir haben nur ein Buch, auf das wir uns berufen, eins. Und das bieten wir jedem an. Und das kann jeder lesen. Und da ist auch kein Anhang für Fortgeschrittene. Nur das eine Buch. Und wenn der Apostel Paulus von Geheimnissen spricht, soweit ich weiß, spricht er nur von geoffenbarten Geheimnissen. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Geheimnisse, ja, hat Gott den Seinen geoffenbart. Bei Gott ist alles glasklar. Aber wir müssen wieder betonen, Gott wird richten. Was wird er richten? Unsere Werke, unsere Worte und sogar das Verborgene des Herzens. Das ist etwas ganz, ganz Ernstes und dem kann keiner entgehen. Und doch hofft der Mensch immer auf Gnade. Und mit der Gnade, die Gott bietet, da ist das eine besondere Sache. Gottes Gnade zeigt sich nicht im Vergeben von Sünde, sondern im Tilgen von Sünde. Jetzt mag mancher sich wundern. Wird denn Gott nicht die Sünde vergeben? Er vergibt sie nur, weil Jesus Christus sie getilgt hat. Im Grunde genommen wird unsere Schuld nicht vergeben, sondern ein anderer hat sie gesühnt. Ein anderer hat die Last getragen. Ein anderer musste leiden, weil wir Sünder sind. Ich zitiere noch einmal Jesaja 53, wie schon so oft. Da wird von unserem Herrn gesagt, um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns heil geworden. Unsere Sünde ist nicht vergeben, sie ist gesühnt worden. Ein anderer hat dafür bezahlt, ein anderer hat dafür gelitten. Und die Gnade, die Gott uns bietet, ist etwas überaus Wertvolles. Ja, ich möchte sagen, es ist das Wertvollste, was es im Universum gibt. Der Sohn Gottes hat sie erkauft durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. Er hat die Gnade buchstäblich erkauft mit seinem Blut. Darum heißt es ja auch in der Offenbarung, du hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Volk und Sprache und Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Aber noch einmal zurück, Rechtfertigung aus Glauben. Das ist ein Gedanke, auf den vorher überhaupt niemand gekommen ist. Ich möchte sagen, Rechtfertigung aus Glauben ist Gottes Erfindung, um Menschen zu helfen, die sich absolut nicht helfen konnten, denen er aber auf jeden Fall helfen wollte. Und da hat er etwas ganz Neues gebracht, Rechtfertigung aus Glauben. In unserem menschlichen Leben, da gibt es das überhaupt nicht. Da gibt es nur gerecht aufgrund des rechten Handelns. Sonst kann ich doch keinen für gerecht erklären. Und Gott erklärt den für gerecht, der des Glaubens an Jesus ist. Wie sollen wir das überhaupt verstehen? Was ist Glaube? Viele Menschen denken, Glaube sei etwas Unsicheres. Die verwechseln zwei Gebiete. Wenn die uns sagen, Glauben hieße so viel wie vermuten, dann haben die Vermuten ins falsche Fach getan. Vermuten gehört zusammen mit dem Wissen. Wissen ist etwas Festes, Vermuten etwas Schwaches. Das Gegenstück zum Glauben ist Zweifeln. Glaube ist das Feste, Zweifeln ist das Schwache. Man kann Vermuten und Glauben überhaupt nicht zusammenbringen. Um zu zeigen, dass Zweifeln und Glauben und Unglaube zusammengehören, lese ich ein Wort aus Römer 4, Vers 20. Abraham zweifelte nicht an der Verheißung Gottes und Glauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, Gott die Ehre gebend und war der vollen Gewissheit, dass er zu tun vermöge, was er geheißen habe. Da haben wir die Begriffe zusammen, Zweifeln und Unglauben und Glauben und der vollen Gewissheit sein. Was ist nun die Bedeutung von Glauben? Glauben kann ich definieren als die richtige Vorstellung von Gott. In Hebräer 11, Vers 6 lesen wir, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Zwei Dinge muss er wissen. Dass Gott ist und dass es sich lohnt, ihn zu suchen. Ich kann auch sagen, dass Gott gütig ist. Das muss ich wissen. Das ist die rechte Vorstellung von Gott. Ich kann Glauben auch von einer anderen Seite aufgreifen. Glauben heißt, davon überzeugt sein, dass es mehr gibt als unsere Welt. Wir kommen immer wieder bei der Evolutionstheorie an. Woher kommen wir? Wer außerhalb unserer Welt ist oder nicht? Stellen Sie sich einmal vor, ich wollte Ihnen weismachen, es gäbe nicht mehr als dieses Zelt. Da draußen wäre nichts. Da müsste ich ja erklären, woher dieses Heft kommt. Und in diesem Zelt ist ja keine Druckmaschine. Wäre ich schon in Schwierigkeiten. Bei der Uhr wird es noch schwieriger. Da muss mehr sein. Und so muss auch mehr sein als unsere sichtbare Welt. Die Welt Gottes, die unsere Welt umgibt, die unsere Welt durchdringt. Aber jetzt geht es um den rettenden Glauben. Da geht es um meine Vorstellung von Jesus Christus. Und das ist etwas, was Gott mir offenbaren muss. Ich habe schon auf mehrere Stellen hingewiesen im Neuen Testament. Der Apostel Paulus beschreibt seine Bekehrung, Galater 1, Vers 15, mit den Worten, es gefiel Gott wohl, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Gott offenbarte Saulus, dass der Mensch Jesus in Wirklichkeit der Sohn Gottes war. Wie kann ein Mensch dahin kommen? Er muss sich die Zeit nehmen, er muss Gott bitten, ihm die Augen zu öffnen. Das kann ganz plötzlich gehen. Ich will einmal erzählen, wie der bekannte Evangelist Spurgeon zum Glauben kam. Spurgeon war ein junger Mann von 18 Jahren. Er suchte Frieden mit Gott. Er las in der Bibel. Er sprach mit seinen Freunden. Er konnte keinen Frieden finden. Selbstverständlich ging er jeden Sonntagmorgen in eine Kirche, hörte angespannt die Predigt. Wieder war es nichts geworden. Eines Sonntagmorgens im Winter marschierte er durch London einer Kirche zu, aber da fiel ein schwerer Schneesturm auf die Stadt. Und wie er da so etwas hilflos stand, da sah er in seiner Nähe eine kleine Kapelle und er dachte, ich kann ja auch dahin gehen. Er stieg auf die Empore, saß da oben. Als die Zeit anzufangen gekommen war, fing man nicht an. Stattdessen bemerkte er, dass sie sich ziemlich aufgeregt unterhielten und nachher hat er erfahren, dass wegen des Schneesturms der Prediger nicht gekommen war. Nun sprach einer, der überhaupt nicht predigen konnte. Und er nahm einen Vers aus dem Propheten Jesaja und der hieß, seht auf mich, alle Enden der Erde. Und dann sagte er, ja, wir werden aufgefordert, auf Gott zu sehen. Das ist ja nicht schwer. Jeder kann ja sehen und das erwartet Gott von uns. Und für uns gilt es, auf Jesus zu sehen. Wenn man auf Jesus sieht, dann findet man Wahrheit und Klarheit. Und Spurgeon sagt, dann war er am Ende und dann hat er dasselbe nochmal gesagt. War aber auch wieder schnell am Ende und er wusste nicht weiter. Dann hat er mich auf einmal angeguckt und hat gesagt, junger Mann, Sie sehen schlecht aus. Spurgeon sagt, das stimmte. Ich hatte schon wochenlang gesucht und gebetet, aber es war mir sehr unangenehm, so angeredet zu werden. Und dann rief er wie ein Fanatiker, sieh auf Jesus. Und er sagt, in dem Augenblick konnte ich es tatsächlich. Und Spurgeon wusste um die Wahrheit, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und er ist einer der bekanntesten und größten Prediger des 19. Jahrhunderts geworden. Gott öffnet auch dir die Augen. Da braucht dir keiner zuzubrüllen, sieh auf Jesus. Wenn du ernsthaft willst, öffnet er dir die Augen. Jetzt weiß ich, was du sagen wirst. Woher weiß ich denn, dass das alles wahr ist? Es steht ein Wort im Johannesevangelium, das geradezu ein Schlüsselvers ist. Und ich möchte Sie bitten, dieses Wort doch zu behalten. Ich sage Ihnen genau, wo es steht. Johannes 7, Vers 17, können Sie leicht behalten. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit und dann springen Sie von 7 auf 17, dann haben Sie es schon. Ich meine, das könnten Sie 4 Wochen behalten, ohne noch einmal dran zu denken. Da steht, wenn jemand seinen, nämlich Gottes Willen, tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Ja, das wollen wir doch wissen. Wir wollen doch wissen, ob Jesu Worte, etwa, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist, oder, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben, oder, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, ob das wirklich stimmt, ob das Gottes Wort ist. Und nun sagt uns unser Herr, dass da einen ganz einfachen Weg gibt. Er sagt, wer da will, den Willen Gottes tun, der wird von meiner Lehre, ich habe eben einige Beispiele genannt, wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Eine ganz wunderbare Sache ist das. Zu mir kam nach einer Zeltevangelisation einmal ein Mädchen, ich glaube, sie war 22, und sagte, geben Sie mir einen Beweis dafür, dass die Bibel Gottes Wort ist und ich nehme Jesus sofort an. Glücklicherweise habe ich nicht versucht, einen Beweis zu geben, obwohl sich da manches sagen lässt. Ich habe sie auf Johannes 7, Vers 17 verwiesen. Sie war sehr enttäuscht. Die hatte tatsächlich geglaubt, ich hätte Gott so in der Tasche und hätte gesagt, ja, kannst du beweisen, da ist er, sie stecken wieder weg. Das hatte die geglaubt. Es gibt keinen Beweis für Gott, aber es gibt einen Weg zu Gott. Das ist doch das Entscheidende. Und der steht hier. Dann habe ich ihr gesagt, sind Sie bereit, sich zu verpflichten, dem Willen Gottes zu tun? Wir wollen es mal auf 14 Tage begrenzen. Ja, sagt sie, das bin ich. Ich sage, dann sagen Sie das Gott im Gebet. Ja, sagt das durch. Sie fing an zu beten. Lieber Gott, beweis mir, dass du da bist. Ich habe gesagt, wollen Sie sofort aufhören? Sie haben überhaupt nichts verstanden. Wir haben nochmal von vorn angefangen. Und schließlich hat sie Gott gesagt, ich will deinen Willen tun. Am nächsten Abend stand ich da draußen. Sie ging vorbei, guckte mich kaum an. Ich wusste, da war noch nichts. Am übernächsten Abend sah ich sie wieder. Sie sah sehr schlecht aus. Am dritten Abend, da winkte sie mir vom Weiten zu und rief, der Groschen ist gefallen. Etwas einfach ausgedrückt für das Erkennen einer so großen Wahrheit. Aber ich wusste, was los war. Und sie ist eine ganz treue Christin geworden. Ich habe mich noch oft nach ihr erkundigt. Immer nur Gutes gehört. Ich habe noch einen anderen getroffen, der genauso weiterkam. Aber dann war ich einmal bei einem sehr reichen Mann eingeladen. Und der hatte sogar noch seinen Chef da und der war noch reicher. Und dem habe ich dieses Wort auch gesagt. Und wissen Sie, was der Chef gesagt hat? Das ist eine gute Idee. Dann habe ich gesagt, wollen Sie den Weg gehen? Oh, sagte er, ich könnte mir denken, dass man dann zum Ziel kommt. Ich sagte, wollen Sie den Weg gehen? Ich habe das noch nie gehört, aber es imponiert mir. Ich sagte, wollen Sie den Weg gehen? Er wollte nicht. Ist die alte Geschichte. Gott macht dir ein Angebot. Du kannst Ja sagen, du kannst Nein sagen. Nur, wenn du Nein sagst, dann gilt für dich das Wort, das Jeremia gesprochen hat. Ihr habt geirrt um den Preis eurer Seelen. Hier ist ein Schlüssel. Johannes 7, Vers 17. Bist du bereit, den Schlüssel anzuwenden? Dann kannst du sehr, sehr schnell zum wahren Glauben kommen, erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er deine Schuld gesühnt hat. Und dann stehst du vor der Liebe Gottes, die so groß ist, dass sie dich einfach überflutet. Es gibt ein wunderschönes Lied, das überzeugte Christen singen, das aus der Bibel kommt. Es heißt, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Macht und die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist keine menschliche Fantasie, das ist Wort Gottes. Und die das singen, die wissen, dass es wahr ist. Und dahin kannst auch du kommen, denn Gott bietet dir den wunderbaren Weg an, Rechtfertigung aus Glauben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde Mensch, um uns zu erlösen. Er starb am Kreuz in Schmach und Schande, aber er starb freiwillig. Er war kein Märtyrer, nein, er war gekommen, um zu sterben. Er hat ausdrücklich gesagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und so sind alle echten Christen erkauft durch das Blut Jesu, erkauft um den höchsten Preis, den man sich vorstellen kann. Das ist Gottes Weg. Unsere Schuld, unser Elend, unsere Tragödie zu lösen. Wir sind alle Sünder, alle auf dem Weg ins Verderben. Keiner kann durch gute Werke vor Gott gerecht werden. Und wenn wir von heute an Heilige wären, die Schuld der Vergangenheit fährt damit nicht aus der Welt. Da ist kein Weg, als nur der eine, Rechtfertigung aus Glauben. Wenn du dein Vertrauen, dein ganzes Vertrauen in Jesus Christus und sein Erlösungswerk setzt, dann erklärt Gott dich für gerecht. Dann kommst du nicht ins Gericht, sondern bist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Und hier muss ein Mensch ganz klar wissen, was er will. Gott und Sünde sind unvereinbar. Wer Frieden mit Gott haben will, muss mit der Sünde brechen. Das heißt nicht, dass er ein Mensch ist, der nicht mehr sündigt. Es heißt aber, dass er ein Mensch ist, der die Sünde hasst und dessen tiefstes Verlangen es ist, ein heiliges Leben zu führen. Wenn du das aber willst, wenn du Gott wirklich als deinen Vater haben willst, dann kann niemand dich hindern. Die Bibel sagt uns, wo aber die Sünde überströmend geworden, ist die Gnade noch überschwänglicher. Gibt es denn ein schöneres Wort? Für einen Menschen, dem bewusst wird, dass er ein echter, gemeiner, schmutziger Sünder ist, gibt es da ein schöneres Wort? Ich sag's nur einmal. Wo die Sünde überströmend geworden, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Und denken wir an das, was wir vor zwei Abenden hörten. Da war der Schächer am Kreuz. Dieser Mann, der absolut alles falsch gemacht hatte. In Buße und Glauben kam er zum Herrn Jesus. Und der nahm ihn an, in demselben Augenblick, ohne Wenn und Aber, ganz eindeutig. Und wenn du in Buße und Glauben kommst, nimmt er auch dich an. Und nun geht es nur darum, ob du kommst. Ich bin ganz sicher, dass mancher in diesem Zelt gewesen ist, dem ganz klar wurde, dass er Vergebung seiner Sünden braucht.